OMT.
Herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge des OMT Online Marketing Podcast. Heute mit einer Spezialfolge, in der wir drei Interviewpartner haben zum Thema Online Marketing Trends.
So echte Voice Search, die dann ja auch wirklich in eine Suchanfrage bei Google, wo so organische Ergebnisse ausgespielt werden, übersetzt wird, unterscheidet sich in den meisten Fällen gar nicht sehr, sehr stark von irgendwie einer getippten Suche. Außer, dass die Suchanfragen ein bisschen länger werden und mehr in natürlicher Sprache erfolgen.
Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
Herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge des OMT Online Marketing Podcast. Heute mit einer Spezialfolge. Warum Spezialfolge? Wir haben mehr als einen Gast dabei. Ich darf euch heute vorstellen, den René Schröter. Den René Schröter kennt ihr schon aus den letzten Jahren, nicht aus dem Podcast, da gab es noch keinen, sondern weil er bei uns die Online-Marketing-Trends-Umfragen sehr gut analysiert hat. Dazu habe ich den Malte Landwehr heute dabei von Searchmetrics und den Björn Tantau, den ihr ja schon aus dem OMT-Kosmos sehr gut kennt. Ich heiße euch herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Wollt ihr euch vielleicht nach der Reihe mal ganz kurz selbst vorstellen? René, fangen wir bei dir an.
Okay, hi. Ich bin René Schröter, bin freiberuflicher Online-Marketing-Allrounder, würde ich es nennen. Gern mit Fokus auf vier Säulen, irgendwie technische Aspekte, Inhalte von der Webseite, Online-PR, wegen mir auch Linkaufbau und halt Nutzerzufriedenheit. Ja, und nebenbei betreibe ich aktuell noch Visual Matter, ein Tool zur visuellen Analyse und Darstellung von Inhalten einer Webseite.
Cool. Malte?
Ja, Malte Landwehr, VP Product bei Searchmetrics und beschäftige mich seit ein paar Jahren mit verschiedenen Daten, Online-Marketing und Analyse-Themen.
Und last but not least, lieber Björn.
Servus, Björn Tantau, Servus aus dem hohen Norden. Ich weiß, ungewohnt, aber Mario hat gesagt, wir dürfen sagen, was wir wollen, also mache ich es einfach. Björn Tantau, wer mich nicht kennt, bitte auf björntantau.com gehen, da steht alles. Ansonsten Kurzversion, Unternehmensberater, Podcaster und von mir aus auch noch Blogger mit Schwerpunkt Social Media Marketing.
Ihr hört schon raus, wir haben wirklich Leute eingeladen oder wirklich gute Leute dazu geholt, die sich sehr gut auskennen in dem Bereich und sicherlich für unser Thema heute, und zwar geht es um die Online-Marketing-Trends 2020, einiges beitragen können. Hintergrund des Ganzen ist unsere Umfrage zu den Online-Marketing-Trends, die wir seit mehreren Jahren durchführen, wollen wir einfach dieses Mal auch verbal durchsprechen und haben dem eine Podcast-Folge gewidmet. Lieber René, du bist jetzt schon das zweite, beziehungsweise eigentlich das dritte Jahr dabei, weil im ersten Jahr hast du ja unsere Trendsumfrage auf deinem eigenen Blog analysiert und ja bewertet. Im letzten Jahr haben wir das dann gemeinsam gemacht beim OMT und es folgt ein sehr ausführlicher Text, eine sehr ausführliche Zusammenfassung für die Trends 2020. Willst du uns mal kurz vielleicht zum Einstieg sagen, was war denn 2019 ein angedachter Trend und was ist daraus passiert, deiner Meinung nach?
Okay, das ist gar nicht so einfach. Meistens wurde 2019 halt irgendwie Content Marketing und Automatisierung genannt. Gerne auch noch Chatbots. Und gerade bei Chatbots würde ich sagen, dass das war so der Trend, der am wenigsten erneut von allen Nutzern genannt wurde, beziehungsweise der scheinbar am wenigsten, gehypt wurde, kam noch nicht so bei dem Nutzer an oder bei den Marketingverantwortlichen, die sich halt da umsetzen sollten. Kurz der Ausblick für 2020 wurde halt am meisten Content Marketing und Automatisierung genannt. Und SEO ist, glaube ich, das hatten wir auch kurz mit Malte schon mal jetzt die Tage auf Facebook. Ich glaube, SEO, die Begrifflichkeit ist insgesamt im Wandel. Und ich glaube, auch das hat man an der Umfrage gemerkt, dass viele Themen, die aktuell noch unter SEO subsumiert werden, beziehungsweise wo halt andere Begrifflichkeiten verwandt wurden, die würde man demnächst eher unter SEO auch packen können.
Mhm. Lieber Björn, ich weiß, du bist in dem Thema Chatbots ein bisschen tiefer verwandelt und hast ja auch schon Vorträge bei uns auf der Konferenz dazu gehalten. Wie ist deine Meinung zu der Entwicklung im Thema Chatbots?
Die ist bedauerlicherweise negativ, aber nicht, weil das Format schlecht ist, sondern weil man sagen muss, dass die treibende Kraft dahinter ja einmal ursprünglich Facebook mit dem Messenger und mit WhatsApp war und dass es dort ja einige Restriktionen gibt mittlerweile, die das eigentliche Grundkonstrukt eines Chatbots, dass man sagt, ich nutze ihn zum Beispiel für Marketingzwecke nach dem Motto E-Mail, Versand oder E-Mail-Newsletter ersetzen, dass das nicht mehr so gegeben ist. Das heißt, Facebook hat schnell gemerkt, dass sie offensichtlich nicht in diese Marketing-Schiene reinrutschen wollen, sondern, und das ist jetzt so quasi der Turnaround, was die Sache einerseits etwas traurig, andererseits sehr spannend macht. Der Turnaround ist, dass Messenger-Marketing eher in Richtung Kundenservice gehen wird, sowohl via WhatsApp als auch via Facebook Messenger, dass Leute halt letztendlich via WhatsApp oder Messenger mit den großen Firmen und den Unternehmen oder auch den Freelancern, den Agenturen, wie ihr es zum Beispiel seid bei ReachX, in Kontakt treten können und dass ich da halt leichteren Kundenservice machen kann. Das ist so ein bisschen der Shift, der in diesem Jahr war. Und nächstes Jahr wird es halt tatsächlich beim Thema Chatbots eher in die Richtung gehen, wie kann ich Konstrukte bauen, die den Usern jetzt die Kommunikation mit mir als Unternehmen, als Person, als Brand, als Dienstleister erleichtern. Es wird nicht mehr so sehr darum gehen, wie kann ich jetzt Leute mit noch einem Kanal beschallen, nach dem Motto, E-Mail-Marketing ist tot, in Anführungszeichen, ist zu nicht, aber das wird ja mal gerne gesagt, und dann diesen Kanal zu nehmen. Das heißt, die Entwicklung bei Chatbots, die ist ja eigentlich im Bereich 1:1 Marketing eher negativ, was ich aber nicht als negativ sehe, weil halt dieser Kundenservice-Aspekt mit dazukommen wird. Und der ist eigentlich viel spannender, denn wenn du tatsächlich mit WhatsApp oder Messenger über Facebook deine Kunden erreichen kannst, wenn die halt konkrete Fragen haben, wenn du die FAQs abfangen kannst, wenn du für den Support statt 10 Leuten nur noch 7 brauchst, weil halt 30% so ein Chatbot wegflanken kann und du kannst dann die 3 Leute anderswo einsetzen und mit denen halt dann mehr Umsatz machen, dann ist das für Firmen auf jeden Fall ein sehr intelligentes und auch sehr lohnenswertes Konstrukt. Und das ist genau das, wo Facebook letztendlich auch hin will. Denn ich glaube, diese ganze Sache mit WhatsApp als E-Mail-Versand, was jetzt in den letzten 2-3 Jahren funktioniert hat, was jetzt ja gar nicht mehr geht, das hat Facebook schon derbe angenervt, weil sie halt genau da nicht hinwollen, weil dann logischerweise auch immer viele Menschen kommen, die sagen, ja, es ist ja wie E-Mail-Marketing und entsprechend auch rumspam wie E-Mail-Marketing. Und das möchte Facebook halt nicht. Ja, und deswegen wird es da im nächsten Jahr definitiv diesen Switch geben zum Thema Kundenservice.
Ich muss sagen, wenn ich so rückblickend schaue, das Thema Chatbots war tatsächlich auch das, was ich total überbewertet fand. Ein zweites Thema war das Thema Voice Search. Also ich nutze Voice Search zu Hause sehr viel, aber nur in Bezug auf Abrufen von Musik, Abrufen, ja, Alexa halt, ja, was man so braucht mit Kindern halt auch und so. Das ist ein Thema, was ich finde, schon länger auch durchs Dorf getrieben wird, aber irgendwie noch nicht so greift oder es kommt zumindest bei mir nicht so an. Malte, deine Meinung zum Thema Chatbots oder vielleicht zu dem, was ich gerade ausgeführt habe?
Also bei Chatbots würde ich mich Björn anpassen oder würde ich ihm zustimmen. Chatbots Messenger, das ist ein Pull-Kanal, das kann nicht einen Push-Kanal wie E-Mail ersetzen. Ja, und was Voice Search angeht, ich glaube, viele Sachen, da muss man mal zwischen Sprachsteuerung und Voice Search unterscheiden. Also ich sag meinem Google Home auch jeden Tag, wie wird das Wetter oder muss ich eine Jacke anziehen, Timer 5 Minuten. Aber das ist für mich kein Voice Search, das sind Sprachkommandos. Und so echte Voice Search, die dann ja auch wirklich in eine Suchanfrage bei Google, wo so organische Ergebnisse ausgespielt werden, übersetzt wird, unterscheidet sich ja in den meisten Fällen gar nicht sehr, sehr stark von irgendwie einer getippten Suche. Außer, dass die Suchanfragen ein bisschen länger werden und mehr in natürlicher Sprache erfolgen. Aber am Ende wird das ja trotzdem auf eine Suche nach Keywords in einem Index runtergebrochen. Und Google versteht ja nicht wirklich, was ich will und sucht wirklich in irgendeiner ominösen Wissensdatenbank danach. Da reden wir SEOs uns, glaube ich, auch immer recht viel ein. Außer es ist eine sehr, sehr simple Frage, die man dann eben tatsächlich mit einer strukturierten Anfrage am Knowledge Graph beantworten kann. Aber da muss man als SEO jetzt nicht so ultra viel tun, außer eben, dass einem klar sein muss, dass auf Voice Search ein Featured Snippet und Direct Answer bedeutet, dass es nicht mehr eine Konzentration aufs erste Ergebnis gibt, sondern es gibt nur noch das erste Ergebnis. Und der zweite Aspekt ist eben, dass man sich vielleicht mal ein bisschen Gedanken macht, sowas wie Speakable einzubauen als Schema-Markup. Aber sonst ist meiner Meinung nach Voice Search keine große Veränderung für die SEO-Branche.
René, das Thema Voice Search, ist das ein Thema gewesen für 2020? In der Umfrage?
So, in der Umfrage tatsächlich wurde es weniger erwähnt. Ich glaube, ich hatte es mir jetzt gerade auch geöffnet. Für in den Top 5 wurde es quasi gar nicht erwähnt. Was glaube ich aber auch tatsächlich damit zusammenhängt, dass es erstmal überbewertet wurde und dass es noch nicht ganz klar ist, in welche Richtung es halt eigentlich geht. Ich merke es bei mir zu Hause. Ich suche halt dann viel mehr jetzt gerade mit Alexa innerhalb einer Webseite, also beispielsweise direkt auf Wikipedia. Alexa, schlag bei Wikipedia nach, nach dem Thema. Und dann bekomme ich auch tatsächlich ja die Inhalte, die ich verlangt habe. Aber so direkt über Google oder wenn man da halt einfach nur die Frage entgegenwirft, ja, kommen die Antworten einfach noch nicht, noch unzureichend. Was aber ja nicht bedeutet, dass es sich nie durchsetzen wird. Die Sache ist halt einfach nur, es ist ein Trend, der sich halt langsam entwickeln wird. Das wird hoffentlich nicht mehr so gehypt, sondern das wird halt ein Trend bleiben, der halt uns in den nächsten Jahren begleiten wird.
Lass uns mal vielleicht nochmal 2-3 Jahre weiter zurückdenken. Was war da so Hype oder Trend? Wenn man jetzt mal schaut, was René eben gesagt hat, dass Marketing oder Automation, das wurde ja auch letztes Jahr schon gesagt, und dann Content Marketing und SEO. Das waren die zwei anderen Sachen, die ich gehört habe. Wir kommen vielleicht gleich mal zu dieser Diskussion, was SEO heute bedeutet und vielleicht vor 1-2 Jahren war. Aber welcher Trend war denn vielleicht so vor 2 und 3 Jahren extrem im Mittelpunkt, von dem man heute gar nichts mehr hört? Habt ihr da was parat? Ich fange mal an mit Björn.
Snapchat. Snapchat hört man natürlich noch was von, aber das war natürlich in Social Media Kreisen so 2015, 16 der Burner, bis dann Mark Zuckerberg gesagt hat, okay, ich kaufe dich für 4 Milliarden. Even Spiegel hat gesagt, nee, komm, geh weg. Hat er gesagt, okay, dann kopiere ich dich halt, ja, via Instagram, was ja auch bei Instagram 1A geklappt hat mit den Stories. Insofern war das ein Trend, aber man muss dazu sagen, dieser Trend, den ja Snapchat hochgetreten hat mit dem vertikalen Video, den haben wir jetzt ja definitiv am Start. Also das kann mir ja keiner erzählen, dass dieser Trend, der von einem Player, der jetzt, ich will nicht sagen, unter Van der Liefen agiert, aber der jetzt nicht so wichtig ist wie andere zum Beispiel, dass der sich unter anderem dieses Jahr und auch nächstes Jahr manifestieren wird in sowas wie TikTok, ja, die halt nur noch auf Vertical setzen im Bereich Social Media, ob man nun TikTok mag oder nicht, auch wegen der Ausrichtung oder dem Ursprungsland China und was da alles so läuft, ist eine andere Frage. Das Fass wollen wir nicht aufmachen, aber dieser Trend Snapchat, der ist halt relativ schnell wieder abgeebbt. Ein schönes Beispiel dafür, dass halt Facebook, wo mal gesagt wird, Facebook ist tot. Ja, es ist leicht, ein einzelnes Feature nachzumachen und dieses einzelne Feature irgendwo anders einzubauen. Siehe Vertical Video Stories von Snapchat in Anführungszeichen ausgeborgt und dann bei Instagram integriert versus die andere Richtung. Wollte mal sagen, ja, Facebook ist tot. Facebook hat mittlerweile so viele Funktion, dass es nicht so leicht ist, ein zweites Facebook zu bauen, aber ein zweites Snapchat zu bauen, ist deutlich einfacher. Und das ist auch das Problem, was TikTok haben wird. Das kann ich schon für 2020, 21, 22 prophezeien. Auch die werden das Problem bekommen, dass wenn sie nicht anfangen, ihre Plattform massiv umzubauen, aufzubauen, aufzupimpen, dass auch die quasi letztendlich von irgendwas, was Facebook dann aus dem Hut zaubert, dann wieder überholt werden, so wie es auch bei Snapchat der Fall war.
Ich finde, TikTok ist ein ganz spannendes Thema. Kann uns René vielleicht gleich mal erzählen, ob das schon ein Thema war? Weil ich fürchte, es war keins oder ich denke, es war keins, weil ich glaube, das ist eine Verzerrung dessen, wen wir alles gefragt haben. Also wir hatten ja vor 2 Jahren schon mal die Diskussion, als dieser Herr von der Wirtschaftswoche uns so ein bisschen für diese Trendumfrage zerrissen hat. Björn, du erinnerst dich, wir hatten eine interessante Diskussion dazu. Damals ging es darum, dass ja die Experten, die sich da positionieren, eigentlich nur das als Trend ausgeben, mit dem sie ihr Geld verdienen können. Bestimmt auch nicht 100% von der Hand zu weisen, weil wenn man eine Chance in einem Trend sieht, versucht man sich natürlich als Experte in dem Bereich auch dort zu positionieren. Das eine schließt das andere ja also nicht aus. Jetzt haben wir das Thema TikTok. Ich habe letzte Woche einen Podcast veröffentlicht zum Thema Generation Z. Und da habe ich einen Kerl, wollte ich gerade sagen, einen jungen Mann interviewt, der eine eigene Agentur hat, aber selbst erst 16 Jahre alt ist und sich nur in diesem Thema Generation Z bewegt. Und bei denen ist TikTok der Trend schlechthin. Also wenn wir die Altersgruppe mal fragen würden, also in dieser Umfrage berücksichtigt hätten, wären wahrscheinlich ganz andere Ergebnisse rausgekommen. Und ich glaube, ja, sind wir vielleicht auch nicht ganz transparent genug beziehungsweise in die Breite genug gegangen, indem wir versucht haben, wirklich alle Gruppen abzugreifen. Wir achten darauf, dass wir Männer und Frauen relativ in gleichen Teilen aus verschiedenen Online-Marketing-Branchen, aber das Thema Alter hatte ich nicht auf dem Radar und werde ich definitiv für 2021 auch mal aufs Radar nehmen. René, vielleicht für uns auch ein gutes Thema, um auch dort mal in die Analyse zu gehen, wie unterschiedliche Gruppen, Altersgruppen darauf reagieren. Ich denke mich da so gerne in das Thema Brexit rein. Jetzt hatten wir ja diese Neuwahl in Großbritannien und es wurde ja immer gesagt, wenn die jungen Leute hätten wählen dürfen, wären sie nicht rausgegangen. Die alten Leute wollten aber unbedingt aus der EU austreten und genau dieses Problem sehe ich hier auch ein bisschen in der Verzerrung. Stimmst du mir dazu?
Ob es jetzt am Alter liegt, weiß ich tatsächlich nicht, weil ein anderes Thema, also jetzt weg von unserer Umfrage hin zur, wo ich auf der Marketing Undercurrent war und mich mit einigen unterhalten habe, da kam das Thema TikTok tatsächlich relativ häufig. Das ist vorher in meiner Bubble auch gar nicht so gewesen. Für mich aktuell ist es auch nicht präsent, weil es eher so an der Zielgruppe, glaube ich, mangelt. Was man aber so eigentlich gar nicht weiß, weil man es halt noch nie getestet hat. In der Umfrage fand ich es halt tatsächlich eher wieder spannend, dass es die Experten, also was wir gesagt haben, was ja die Experten sind, die haben es tatsächlich genannt. Ich weiß jetzt nicht, wie oft, irgendwie 6% aller Experten haben halt gesagt, TikTok wird auf jeden Fall mal getestet. Auch Malte hat ja gesagt, er wird es gerne testen, hat halt nur keinen Anwendungsfall. Aber ich glaube insgesamt eher die ganzen Social Netzwerke, also so Facebook, LinkedIn, Instagram, Xing, wo auch immer man halt reingeht, ich glaube, das war eher der Fall, dass halt dort insgesamt mehr investiert wird. Also man muss es, glaube ich, gar nicht auf den einzelnen Kanal festmachen, sondern eher halt auf die Kanäle, die es da alle so gibt.
Malte, ich habe mir extra deine Stimme als letztes beim Thema TikTok aufgehoben. Ich habe das ja so ein bisschen mitbekommen, dass du da ein bisschen was ausprobiert hast. Hol uns doch mal ab, was das war und was deine Erkenntnisse waren.
Genau, also ich habe mir halt ganz stumpf natürlich TikTok runtergeladen, kleinen Account gemacht, erstmal ein paar Stunden einfach Inhalte konsumiert, mir so angeguckt, wie das eigentlich so abläuft, weil es sich ja seit Musical.ly da gekauft wurde und rebranded wurde, doch ein bisschen verändert hat. Ich glaube, unter meinem zweiten Video gab es dann direkt den Kommentar, sind Sie Lehrer? Da habe ich das Handy kurz in die Ecke geschmissen und überlegt, ob ich das wieder lasse, weil es irgendwie doch ein cooles Tool für Kids ist. Aber tatsächlich, es gibt auch TikToker, die sind 20+, 30+, 40+. Machen allerdings zu 50% auch nur Content, wo sie sich darüber lustig machen, dass sie in ihrem fortgeschrittenen Alter auf TikTok sind. Und was jetzt so seit ein paar Wochen auf TikTok immer mehr passiert, ist das, was man auch auf YouTube sieht, dass SEO-Experten englischsprachig, so besonders aus dem asiatischen Raum, eben ihre Videos produzieren. Und es gibt auch auf TikTok ein Hashtag Linkbuilding, Hashtag Search Engine Optimization, also da gibt es schon Inhalte. Und gibt es auch schon so die ersten Marketer, die dann eben eher so kurze How-To-Videos machen. Ich sehe, Björn macht sich schon Notiz, das ab nächster Woche auch zu tun. Wer ja ein ganz, ganz großer TikToker ist, ist halt der Gary Vee, also der Gary Vaynerchuk, der ja einfach da sein Team von 20 Leuten hat, die ihn den ganzen Tag filmen und interviewen und die Videos 10-mal neu schneiden. Und der repurposed halt gerade diesen ganzen Content, den er hat und verbreitet da seinen Hustle-Porn, für den er bekannt ist. Natürlich ist TikTok immer noch Entertainment und primär eine junge Zielgruppe. Und ich bin auch sehr gespannt, was passiert, wenn Instagram umstellt. Also, dass der Stream und die Stories vermischen und dass es halt keine Fotos mehr gibt, sondern nur die Videos, was die, glaube ich, in Brasilien oder so gerade testen, was dann ja quasi wieder der TikTok-Klon wäre. Und da bin ich schon gespannt, was passiert. Und ich glaube, viel von dem Wachstum aktuell bei TikTok ist ja auch durch einen Werbepush von mehreren Milliarden Euro gerade quasi eingekauft. Also es ist ja aktuell die meist runtergeladene Social-Media-App, aber wie das dann organisch sich halten soll, mal abwarten.
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, dem man irgendwann nochmal einen eigenen Podcast widmen könnte. Ich möchte aber gern Björn nochmal dazu fragen. Björn, hast du da bereits Erfahrungen gesammelt?
Ja, also was Malte sagt, kann ich bestätigen. Tatsächlich, diese Hashtags gibt es, Social Media, SEO, Social Media Marketing etc. Das habe ich auch beobachtet. Was ich nicht machen werde, ist, ich werde keinen TikTok-Kanal anstoßen, weil es keinen Sinn macht, auf jedem Kanal aktiv zu sein. das ist dann ein bisschen fragmentiert, das sind ja auch nicht meine Zielgruppen. Was ich aber noch kurz erklären wollte, das, was Malte auch gesagt hat, was ich ebenfalls beobachtet habe, ist, es gibt diese Leute, die nicht 15, 16, 17, sondern die halt 20, 30, 40 Jahre und älter sind, aber es ist wirklich die Minderheit. Das Grundsätzliche, was bei TikTok halt sehr gut funktioniert, ist Entertainment, lustige, spaßige Sachen. Ich habe zum Beispiel vor 2 Wochen mal als getestet mal Lip-Sync gemacht und habe da irgendwie auch gleich, keine Ahnung, 10.000 Views gehabt auf ein Video, obwohl ich überhaupt keine Follower habe und gar nichts. Also dieses Thema viral klappt auf TikTok ganz gut. Das Problem ist nur, was ich allen, die jetzt auch den Podcast zuhören und die vielleicht sagen, TikTok ist ja nicht so hype, muss ich drauf mitgeben möchte, so ein bisschen aus der Erfahrung, weil ich jetzt ja schon einige Hypes und sowas mitbekommen habe in den 15 bis 20 Jahren, die ich mich jetzt mit Online-Marketing befasse, ist, man sollte nicht zu sehr auf diese Trends aufspringen, denn es gibt viele, die sind gekommen und gegangen, inklusive Google Plus und andere, aber Facebook gibt's halt immer noch. Ne? Und Facebook ist halt da so diese große Konstante. Und es ist eher sinnvoll, auf die Zielgruppe zu gucken. Ja, auf die Zielgruppe zu gucken und wo ist die? Und wenn ich jetzt feststelle, als Marketingmensch, meine Zielgruppe ist auf, keine Ahnung, Facebook, Instagram und LinkedIn. Aber sie ist nicht auf TikTok, sie ist nicht auf Twitter und sie ist nicht auf YouTube. Dann macht es keinen Sinn, aufs Biegen und Brechen jetzt Kanäle aufzumachen, nur nach dem Motto, ich muss da auch sein. Ja, das ist dann so, dass man sagt, ich mache jetzt 5 Kanäle zu 20% statt 2 Kanäle zu 50% und kann mich halt weniger stark fokussieren. Diese Spezialisierung, diese Positionierung ist extrem wichtig. Und auch wenn ich selber Experte bin für Social Media Marketing, weiß ich natürlich, was bei TikTok so los ist, ja. Aber ich würde mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ich bin der TikTok-Mega-Experte. Ich bin eher der Experte dafür, den Leuten zu sagen, wo findest du in Social Media die für dich passende Zielgruppe? Und da gehst du hin. Und das möchte ich allen Leuten mitgeben, dass sie halt nicht immer nur gucken, was wird gerade durch, welche digitale Sau wird gerade durchs digitale Dorf getrieben, sondern dass sie halt gucken, wo macht es Sinn, für mich mein Marketing zu forcieren. Und das vergessen oft die meisten und haben dann überall so ein bisschen Ergebnisse, statt an 2, 3 wichtigen Orten richtig geile Ergebnisse. Und dann wird's halt frustrierend.
Positionierung ist da sicherlich ein sehr, sehr wichtiges Wort, aber auch Fokus, also wirklich das, was du gesagt hast, lieber weniger, aber dafür richtig. Ich möchte gerne noch einen anderen Hype, das klingt so blöd, wenn ich das jetzt zu dem Thema sage, das Thema SEO. Jetzt hattet ihr diese Diskussion SEO im Wandel. Malte, ich muss dich nochmal ansprechen zu dem Thema. Du bist bei Searchmetrics, ich erinnere mich an, ich weiß nicht, wann das letzte Mal war. Ich glaube, 2015 gab es diese schöne Searchmetrics Ranking Factor Studie. Und ich habe die auch jedes Jahr sehr gerne konsumiert. Und irgendwann habt ihr die eingestellt, weil SEO sich so krass verändert hat. Und ich habe das Gefühl aber, dass seitdem noch viel mehr passiert ist. Wie siehst du SEO heute? Beziehungsweise warum denkst du, dass SEO immer noch ein Trend ist?
Genau, also erstmal zu dieser Ranking-Faktor-Studie, die haben wir gar nicht komplett eingestellt, sondern wir haben halt aufgehört, so eine allgemeine zu machen, weil wir gemerkt haben, dass zwischen verschiedenen Branchen, also zum Beispiel E-Commerce und Finanzen, der Unterschied enorm einfach ist, was durchschnittliche Textlängen, Benutzung von Bildern und so weiter angeht. Und haben dann im nächsten Schritt auch nochmal ein Jahr später gemerkt, dass auch innerhalb der Finanzbranche oder innerhalb der E-Commerce-Branche es komplett verschiedene wieder Subfelder gibt, die sich total unterscheiden, weshalb wir dann wirklich nur noch zu so Mikro-Nischen-Ranking-Faktoren übergegangen sind. Also für so einen Use-Case wie ich will eine Kerze kaufen, macht es durchaus noch Sinn, eine Ranking-Faktor-Studie zu erstellen. Das machen wir auch teilweise noch. Und naja, der Wandel da ist natürlich, dass Google immer besser die Suchintention versteht, immer besser versteht, dass es nicht eine Best Practice gibt, sondern dass das eben je nach Branche unterschiedlich ist. Und das weiß Google gar nicht unbedingt, aber das Userverhalten gibt's ja her, weil egal, ob ich jetzt Kerze kaufen, Kerze online kaufen, Kerze jetzt kaufen eingebe, ich werde mich ja relativ ähnlich verhalten und ähnliches Verhalten führt dann zu ähnlichen Rankings. Und wo ich so den Trend allgemein von SEO sehe, ist, dass SEO war ja mal so eine Kellerkind-Disziplin, so haben wir, glaube ich, auch alle mal angefangen, hat sich dann hinentwickelt zu irgendwie so einem Teil von Performance-Marketing, aber doch nicht ganz so richtig. Eine Zeit lang dachten die SEOs ja alle, dass sie jetzt UX und Conversion-Optimierung und Content-Marketing und App-Strategie alles mit übernehmen müssen im Unternehmen. Das war, glaube ich, so die Phase, wo bei vielen SEOs der Linkverkauf und Linkkauf aufgehört hat, die großen Einnahmen zu generieren. Und die nachhaltigen Trends, die ich eigentlich sehe, ist, dass SEO sich so auf zwei Sachen aufsplittet. Einmal einen sehr strategischen SEO-Track, der auch stark damit zusammenhängt, was möchte ich im Online-Marketing eigentlich erreichen und wie ist mein Business-Model? Und der andere Trend ist, glaube ich, dass SEO immer mehr einfach ein Teil wird von entweder direkt vom Produktmanagement. Also ich sehe meine Website als Produkt und ich habe KPIs, die ich steigern muss, wie Engagement oder die Time on Site, die ich erhöhen will, Bounce Rate, die ich reduzieren will. Oder dass SEO einfach so ein Bindeglied wird. Also der Dominik Schwarz hat es, glaube ich, mal sehr schön ausgedrückt, dass SEO ist eigentlich ein Abfallprodukt von einem guten Frontend deiner Website, einer guten UX, guter Informationsarchitektur und guter Online-PR, weil dann hast du eine geile Website, dann hast du geile Backlinks und dann musst du viel von diesem SEO-Quatsch, den wir vor 10 Jahren alle gemacht haben, gar nicht mehr machen. Und das sehe ich gerade so im Enterprise-Bereich schon, dass es dahin geht. Natürlich gibt es immer noch super lukrative Affiliate-Nischen, wo ich mit expired Domains und dem richtigen Backlink-Profil, das ich künstlich hochzüchte, viel Geld verdienen kann. Aber so für das Standardunternehmen, das jetzt SEO macht, sehe ich es wirklich als eine Hygienedisziplin, die guckt, dass die anderen Abteilungen alle coole Sachen machen und dann entstehen einfach gute Rankings.
Ich finde die Ausführungen total werthaltig und wenn ich sehe das genauso wie du, gerade diese strategische und diese Unterteilung, wo sie hin sich das entwickelt. Jetzt versuche ich mich mal ein bisschen in die Crowd reinzudenken. Wir hatten 50 bis 60 OMT-Experten, früher habe ich Experten gesagt, mittlerweile fragen wir ja vor allem die beim OMT schon Inhalte gebracht haben, die natürlich eine gewisse Meinung haben. Und dann haben wir aber auch noch ein paar hundert Teilnehmer gehabt, die einfach im Online-Marketing tätig sind, wo wir nicht wissen, wie lange sie dabei sind, wahrscheinlich auch noch nicht so lange zum Großteil. Da bin ich dann am Überlegen, hat diese Menge der Leute genauso tief sich reingedacht oder so einen Einblick, wie du das hast? René, ich möchte dich ansprechen. Wie siehst du das? Warum glaubst du, dass genau diese Masse auch SEO als Trend sieht? Also die haben sicherlich das nicht so durchdacht wie Malte gerade oder wie ich eben schon gesagt habe, diesen Einblick. Und trotzdem ist es durchgekommen als der Trend fürs nächste Jahr. Was denkst du, woran das liegt?
Erstmal kurz zu meiner Meinung. Ich finde, persönlich hat sich SEO gar nicht so wahnsinnig verändert. Es sind halt immer kleine Bausteine dazugekommen. Aber habe ich vor 10 Jahren tolle Inhalte produziert, die, keine Ahnung, ich komme aus dem Linkaufbau, die halt Links erschaffen haben, dann haben die damals gerankt und würden auch heutzutage noch ranken. Es sind halt eher so kleine Bausteine dazugekommen. Deswegen für mich ist SEO und das passt, glaube ich, dann auch zur Meinung von Malte. SEO ist eher ein Handwerk geworden. Vorher war es so eine Disziplin für irgendwie Studierte oder irgendwie so, also was auch immer. Aber jetzt wird das eher zum Handwerk, also zu so einer Art Ausbildungs, Disziplin, was man halt lernen kann. Und dann macht man genau das und dann wird das alles schon erstmal gut. Und dann gibt es so die kreativen Ansätze. Aber so das klassische SEO ist halt eher erlernbar. Jetzt habe ich fast die Frage vergessen. Du hattest gemeint von wegen, ob das die anderen Teilnehmer auch so durchdacht haben. Ich glaube tatsächlich nicht. Das merke ich immer wieder bei Kunden. Also meine erste Frage ist bei potenziellen Neukunden, was versteht ihr unter SEO? Und da kommen die ungewöhnlichsten Sachen zu Trage. Und ich glaube, genau das ist dann wiederum die Bindedisziplin von uns SEOs in Anführungsstrichen, weil ich habe mich persönlich ungern als SEO bezeichnet, weil, keine Ahnung, das ist irgendwie eine Schublade, wo ich persönlich nicht rein wollte. Aber deswegen die Frage, was versteht der Kunde darunter? Und dann muss man schauen, ob man halt genau das auch bieten kann, was derjenige halt möchte. Und ich glaube, das war auch so bei den Teilnehmern auch so. Da versteht halt jeder irgendwas anderes drunter. Und am Ende ist es, glaube ich, so das Gebündelte, wenn ich was bei einer Suchmaschine eingebe, dass ich gefunden werde.
Ja, das finde ich total spannend. Also wir haben ja noch eine dritte Sache, die du vorhin gesagt hast, und zwar das Thema Content Marketing. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mittlerweile auf Konferenzen gehe, die sich zu 30-40% mit Content Marketing oder sogar noch mehr beschäftigen, dann bin ich immer so, boah, das ist irgendwie immer dasselbe, ich kann es eigentlich nicht mehr hören. Jetzt darf ich natürlich nicht von mir ausgehen, aber Content Marketing wird hier immer noch als Trend ausgelobt. Björn, was denkst du, wie sowas entstehen kann? Ist das für dich noch ein Trend?
Naja, ist zeitlos, ne? Genau wie SEO. Also, oder SEO. Ich weiß gar nicht mehr genau, was der Profi jetzt sagt, weil ich mache ja schon lange kein SEO mehr. Es ist ein Trend, aber auch ein zeitloser Klassiker, denn Content brauchst du immer. Das ist ja das, was ich damals schon gesagt habe, als Content Marketing erstmals richtig gehypt wurde. Das war, glaube ich, so 2011, 12, wo dann, soll ich sagen, sich langsam so rauskristallisierte, dass man, wenn man Leute binden möchte, auch Inhalte bieten muss, die über die Beantwortung der Suchanfrage hinausgehen. Beispiel, ich suche bei Google irgendwas und dann komme ich auf eine Seite, dann ist dieser eine Artikel vielleicht ganz nice, aber ich gehe auch noch woanders hin, weil der Rest der Seite auch gut aussieht. Das war damals so, weil René hat es ja gerade gesagt, vor 10 Jahren war SEO ja noch ein bisschen anders als heute. Und das, was Malte vorhin sagte, die SEO als Kellerkind-Disziplin war ja auch vor 10 Jahren noch ein bisschen verbreiteter als heute. Das heißt, dieser Trend, ja, aber auch gleichzeitig Klassiker. Aus meinem Verständnis geht sowas, weil natürlich auch beim Content-Marketing immer neue Dinge hinzukommen. Das heißt, wenn ich Content-Marketing mache, dann muss ich natürlich mir angucken, was interessiert meine Zielgruppe grundsätzlich. Aber ich muss logischerweise auch gucken, was ist aktuell. Und natürlich ist zum Beispiel aktuell nicht mehr unbedingt, dass man nur eine Website hat, dass man nur einen Blog hat, auf dem man Content verbreitet. Also Content-Marketing bedeutet ja die Vermarktung von Inhalten. Das heißt, ich brauche also auch, da spannen wir den Bogen wieder zurück auf das Thema TikTok, Instagram und so weiter, ich brauche auch noch andere Kanäle, wo ich meine Zielgruppe finde, und dort muss ich auch meinen Content vermarkten. Das heißt, das, was ich auf meiner Webseite originär produziere, muss ich aber auch auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube, auf Pinterest und wo auch noch spiegeln, wenn ich dort meine Zielgruppe erreiche. Und dann mache ich da eine andere Form von Content-Marketing. Das heißt, es ist ein Trend nach wie vor, aber auch ein Klassiker. Aber halt, man muss gucken, wie die Gewichtung ist. Die Basics sind quasi Trend, sind quasi Klassiker. Und was neu dazu kommt, ist Trend, wie beim Thema SEO zum Beispiel. Der Klassiker ist halt, dass deine Seite technisch einwandfrei aufgebaut sein muss, damit sie dem Googlebot letztendlich schmeckt. Das ist der Klassiker. Und der Trend ist, dass du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt auch sowas für schema.org mit darauf, damit ich halt ein Feature Snippet bekomme und vielleicht auch mal in der Voice Search, wenn jemand denn nach mir sucht, von Alexa quasi vorgelesen werde. Insofern würde ich das nicht so hart abtrennen. Ich würde sagen, es ist letztendlich beides. Man muss halt gucken, welchen Aspekt man wo einsetzt. Und dann, denke ich mal, klappt das schon.
René, war 2019, 2018 das Thema Content Marketing auch so gehypt oder als Trend markiert? Und wie ist deine Meinung dazu?
Ich teste schon. Ich scroll dabei ein wenig da rum. Ich teste schon, wenn ich mich mit Kollegen so aus der Online-Marketing-Branche unterhalte, wie auch immer die sich jetzt also schimpfen mögen. Wir haben immer wieder festgestellt, dass, also ich meinte ja vorhin, SEO wird mehr zum Handwerk und es kommen halt jetzt neue Menschen nach, die jetzt halt auch SEO machen oder die halt im Online-Marketing aktiv werden. Und wir haben, wo wir irgendwie wahrscheinlich losgelegt haben mit unserer Leidenschaft, wir haben es halt mal Linkaufbau genannt und wir haben halt gesagt, wir schreiben Texte und bauen dann halt Links darauf auf. Und das ist so für mich neuerdings das Content-Marketing, wo das halt wiederum da einzahlt. Das hatten wir mehrmals auch schon in verschiedenen Konferenzen, dass halt plötzlich halt, haben sie halt alle nur noch über Content Marketing gesprochen. Und vor Jahren davor haben wir genau das Gleiche erzählt, haben es aber halt unter dem Label Linkaufbau verkauft. Deswegen, ich fand das gerade super. Es ist ein Trend und ein Klassiker, sehe ich ganz genauso. Der Trend jetzt im Content Marketing ist, glaube ich, einfach, auf welchen Kanälen ich halt meine Inhalte verbreiten kann. Und eben vor uns hatten wir es TikTok oder halt auch andere Kanäle ja letztendlich. Aber der Klassiker ist halt, dass ich Inhalte brauche, die ich auf meiner Webseite, und das ist so zumindest meine Einstellung, auf meiner Webseite als erstes vorhalte und erst dann auf anderen Seiten verbreite. Andere sehen es natürlich so, so nur einen YouTuber oder einen Instagrammer, die verbreiten halt letztendlich ihre Inhalte auch nur auf dem einen Kanal. Das finde ich persönlich immer zu kurz gedacht. Aber deswegen Trend und Klassiker finde ich super. Ich wollte hinscrollen. Also letztes Jahr war es auch schon Content Marketing und auch 2018 wurde halt auch Content Marketing schon relativ häufig genannt. 2018 war es auf Platz 4 quasi, letztes Jahr auf dem ersten Platz und dieses Jahr so gesehen halt auch auf dem ersten Platz, also für 2020.
Björn, du wolltest noch was dazu sagen?
Ja, nochmal ganz kurz als Ergänzung. René hat es eben angedeutet. Es liegt letztendlich nicht an dem Kanal, wo dein Content publiziert wird. Es liegt daran, ob dein Content es wert ist, auf dem Kanal publiziert zu werden. Denn wenn dein Content scheiße ist, kannst du ihn überall veröffentlichen, dann findet es keiner gut. Ganz simpel, da bringt dir auch TikTok, Instagram, Pinterest, YouTube nichts. Das wollte ich nochmal ganz kurz anmerken, weil mir auch das in der TikTok-Arbeit oft begegnet, dass Leute halt denken, nur weil sie einen Content auf einem anderen Kanal veröffentlichen, geht der jetzt da plötzlich ab. Ja, wenn dein Flyer halt schlecht ist, dann kannst du ihn auch gerne einscannen und als E-Mail verschicken, dann wird die E-Mail auch nicht funktionieren, weil der Flyer, der Content halt schlecht ist. Das war mir nochmal ganz kurz wichtig, so als kleine Qualitätsaussage nachzuschicken.
Ja. Ich glaube, ihr habt es ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich würde jetzt gerne mal von der allgemeinen Meinung ein bisschen auf eure individuelle Meinung gehen. Malte, was ist so das, was du persönlich als Trend siehst, beziehungsweise was dich so ein bisschen in den Fingern juckt? TikTok hast du jetzt schon gesagt, das ist aber, glaube ich, schon wieder passé. Mit was wirst du dich 2020 beschäftigen?
Also womit ich persönlich mich beschäftigen werde, ist tatsächlich Hochformat-Video. Und das ist eben einmal TikTok und auf der anderen Seite sehe ich auch auf LinkedIn Video immer noch relativ stark. Ich meine, der Hype war eigentlich letztes Jahr, wo man auf LinkedIn mit Hochformat-Videos unglaublich viel Reichweite abgreifen kann. Aber ich glaube, das wird nicht aufhören. Und das ist tatsächlich das Thema, womit ich persönlich mich jetzt einfach beschäftige. Dann sonst andere Trends, die ich auch noch interessant finde, aber mit denen ich mich nicht so intensiv befasse, weil ich auch einfach kein Marketing mehr mache seit vielen Jahren, ist zum einen sicherlich Google Discover. Das geht unglaublich ab und wird auch noch unglaublich mehr abgehen. Da wird in einigen Ländern schon wirklich unglaublich viel Traffic drüber geschaufelt und die meisten tracken das noch gar nicht und optimieren noch gar nicht. Und so von den Fragen, die ich von Kunden bekomme, weiß ich, dass das aktuell so eine der größten ungelösten Fragen ist, wie man eigentlich bei Discover optimiert. Weil ob man halt 200.000 Besucher mehr oder weniger day over day hat, das macht halt schon ein bisschen was aus in den Werbeeinnahmen am Ende des Monats. Ein anderer großer Trend, der, glaube ich, noch unterbewertet wird, ist Google Jobs. Also wir haben schon jetzt die ersten Leute auch eingestellt, die uns tatsächlich über Google for Jobs gefunden haben. Und es ist jetzt schon eine unserer Top 15 Jobquellen, nicht nur online, sondern insgesamt oder Bewerberquellen. Und ich glaube, ganz viele Unternehmen machen da halt noch gar nichts. Und wer das ein bisschen schlau macht, kann da, glaube ich, seine Recruiting-Kosten ganz, 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 ganz stark drücken. Und ja, das sind eigentlich so meine Trends, für ja, die so im Search-Bereich liegen. Dann, was auch schon angesprochen wurde, ist so dieses Thema CRM und Personalisierung. Da wird, glaube ich, immer noch viel, viel mehr passieren. Also die ganze Kommunikation, den ganzen Content zu personalisieren, die Daten zu nutzen, die ich über meine Zielgruppe habe, gerade im B2C, hat da noch unglaubliche Potenziale. Und das kann halt mit so einem Basic anfangen, wie dass ich auf Zalando.de gehe und dann weiß Zalando schon, ob ich ein Mann oder eine Frau bin und leitet mich auf die entsprechende Kategorie weiter. Aber das kann man ja noch mal viel, 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 viel weiter denken, auch gerade über mit Menüstrukturen, Navigationsstrukturen. Welche Filter sind gesetzt? Welche Quickfilter werden mir angeboten? Wie werden Produkte in Kategorien sortiert? Da machen ganz viele E-Commerce-Anbieter noch gar nichts mit den Daten, die sie eigentlich über mich haben.
Du hast gerade etwas ganz Wichtiges angesprochen, Google Discover. Ich war auch auf der Marketing Underground und habe dort dieses Thema, durch Zufall wurde es zweimal angeschnitten. Ich habe es gar nicht gespielt, sondern es war immer ein Diskussionspartner. Und im Kreis standen immer Leute, die nicht mal wussten, was das ist. Gib uns mal in kurzen zwei Sätzen, was uns da erwartet, beziehungsweise was Google Discover eigentlich ist.
Google Discover ist im Prinzip die Google-Suche ohne Suche. Also Google hat ja ein Profil, wenn ich irgendwie meinen Account benutze und zeigt mir dann einfach in zum Beispiel der Google-App an, hier sind interessante Themen für dich. Und ich kenne schon einige Leute, wo das wirklich genau deren Interessen trifft. Also wenn jemand jetzt auf Google News geht und da findet man schon die relevanten News, dann wird Google Discover da noch 10-mal relevanter und personalisierter sein. Und aktuell ist es eben noch wirklich sehr, sehr newsgetrieben. Aber ja, das ist im Prinzip Googles Versuch. Das hat ja auch der Eric Schmidt, glaube ich, mal vor 10 Jahren schon gesagt. Google will einfach wissen, welchen Inhalt du konsumieren wirst, bevor du weißt, dass du danach suchst. Und da ist Discover jetzt ein ganz starker Schritt in die Richtung, dass ich einfach die Google-App aufmache und ich sehe dann irgendwie, keine Ahnung, OMT-Trends 2021, da weiß ich, da klicke ich sofort drauf, das will ich lesen und zack, bin ich ein paar Minuten beschäftigt, ihr habt irgendwie ein paar Ad-Impressions und Google hat wieder Traffic von A nach B geschaufelt.
René, deine persönliche Meinung zu den Trends im nächsten Jahr, mit was wirst du dich beschäftigen, beziehungsweise was siehst du im Fokus?
Also für mich, das war eigentlich schon für dieses Jahr geplant, aber ich werde mich mit YouTube intensiver beschäftigen, auf der aktiven Seite, nicht nur auf der passiven. Das habe ich dieses Jahr gut hinbekommen, dass ich halt mir viele YouTube-Videos angeschaut habe. Finde ich sehr spannend, einfach weil es, ja, das ist auch kein Trend, aber das Videos laufen immer besser insgesamt, habe ich zumindest so den Eindruck, weil ich halt auch mehr konsumiere. Ich denke, einige Inhalte lassen sich über ein Video einfach viel besser kommunizieren. Und das wird so mein persönlicher Trend sein. Und für Kunden werden wir ganz stark an der Webseite direkt arbeiten. Da sehe ich zwei Sachen. Also wir haben einmal auf diesem Jahr Ladezeitenoptimierung betrieben. Das sollte eigentlich so ein Usus sein, aber es gibt halt so ein paar Techniken, also HTTPS2 zum Beispiel, das ging immer noch nicht auf jeden Serveranbieter, solche Sachen. Und halt da haben wir gute Erfahrungen gemacht und das werden wir auf anderen Webseiten halt auch übertragen. Und dann halt aber mit den Inhalten auf der Seite, weil das ist tatsächlich das, was mich seit Jahren beschäftigt, dass viele einfach denken, mit viel Inhalt und mit ein paar Bildern und schon muss das ja ranken. Ich finde halt nur Bilder und nur Text ist halt greift viel zu kurz. Zum Beispiel ein Podcast kann irgendwie spannend sein, aber manchmal reicht es ja vielleicht auch, dass der Text einmal vorgelesen wird. Andere wollen halt den Text vielleicht tatsächlich in einem Video sich eher anschauen und andere wollen einfach irgendwie in drei Zeilen was über den Text lesen, weil sie halt wenig Zeit haben. Da ist nämlich dann das Nächste, das ist so die Personalisierung oder eher Dynamisierung, also versuchen rauszubekommen, ob mein Inhalt halt gerne gelesen wird oder halt von jemandem, der viel Zeit mitbringt oder aber halt jemand, der halt vielleicht gerade auf Arbeit ist, erstmal irgendwie eine Kurzzusammenfassung braucht. Dann will ich dem halt eine Kurzzusammenfassung geben und dann kann er sich dann halt später auch den kompletten Text durchlesen. Es ist halt gerade, finde ich, bei Podcasts auch so, ein 3-Stunden-Podcast, ja, die Zeit habe ich halt nicht ständig. Da wäre es halt manchmal irgendwie schön, wenn ich gerade so einen Inhaltsschmankerl bekomme. Und dann noch für einen Kunden werden wir uns an die AR-Technik herantasten. Das ist halt ein Immobilienmakler und da wollen wir einfach mal schauen, ob das halt mit einem relativ kleinen Investment ans technische Equipment, ob man da halt einfach auch schon mal spannende Sachen einfach für beide Seiten gut machen kann. Also für den Makler als solches und für den Kunden. Ich mag die Technik, die es da gibt. Das ist auch längst kein Trend mehr, weil es halt in der Industrie wird VR und AR schon eher flächendeckend, würde ich fast sagen, eingesetzt. Aber halt so bei uns im Online-Marketing ist es halt eher noch stiefmütterlich behandelt. Wenn ich auch kurz in die Analyse schaue, für 2018 stand es als Trend mit drin, aber 2019 und 2020 taucht es quasi gar nicht mehr auf.
Björn, deine Meinung? Was treibt dich an 2020?
Das gleiche wie 2019, Leads und Sales generieren. Es ist halt das, was ich natürlich für mich selber mache, wegen meiner Produkte und natürlich auch, was ich den Leuten, die ich betreue und berate, beibringe, wie sie halt mit ihren Online-Shops oder mit ihren Systemen mehr Leads und Sales generieren und das Ganze logischerweise via Social Media. Weil wenn man sich Facebook anschaut als Beispiel, auch wenn Facebook jetzt nicht mehr hip ist, nicht mehr trendy, aber es ist halt eine Werbeplattform geworden und Facebook-Ads ist da halt ein wichtiger Treiber. Das sind die Sachen, die ich nächstes Jahr weiter forcieren werde, wie ich es auch die letzten Jahre gemacht habe, weil da einfach aus meiner Sicht am meisten Musik drin steckt. Und das ist aus meiner Sicht bei vielen Leuten der größte Hebel, weil die meisten Leute einfach noch nicht verstanden haben oder viele Menschen nicht verstanden haben, wie Social Media Marketing eigentlich wirklich funktioniert. Das heißt, Leute, die halt nicht entsprechend auf diesen reinen Community-Gedanken abfahren, sondern halt, dass sie verstehen, dass die Leute in Social Media aktiv sind, je nachdem, welches Netzwerk sie benutzen, und dass man sie auch erreichen kann, wenn die Inhalte stimmen. Aber das Thema Content Marketing, das hatten wir ja schon. Das heißt, da geht's bei mir weiterhin. Dann natürlich, klar, Podcast. Mein eigener Podcast ist ja regelmäßig in den Top 10, Top 5 von der Marketing-Sparte bei iTunes. Insofern wird er auch von 10.000 bis 20.000 Leuten gehört pro Monat. Das heißt, das geht entsprechend weiter. Klar, logisch, wäre doof, wenn ich das als Branding und als Eigenkundengenerierungsmaßnahme wegschmeißen würde. Und natürlich so Klassiker wie E-Mail-Marketing, aber auch ganz neue Sachen wie Pinterest. Da halte ich auch, also sagen wir so, Pinterest, glaube ich, ist noch extrem viel Musik drin, was auch von vielen Leuten nicht gesehen wird. Da wird es nächstes Jahr spannend zu gucken, ob man da auch im Bereich Ads was reißen kann. Ich habe da schon relativ viele gute Tests gemacht, aber im nächsten Jahr muss ich das mal etwas tiefer beleuchten, um es halt dann auch in diesem Social-Media-Kontext insgesamt ja etwas mehr zu berücksichtigen. Das heißt, meine Trends sind eigentlich auch ein paar Klassiker mit ein paar Neuerungen, klar, hier und da mal gucken, Vertical Video und sowas auf jeden Fall. Aber im Prinzip wird sich bei mir nicht so viel ändern von der Materie, von der Methodik. Es wird wahrscheinlich ein bisschen größer, aber bei wem wird es das nicht? Ne? Das ist ja Sinn der Sache. Insofern passt das.
Ja, ich möchte meinen Senf auch mal kurz dazu abgeben. Also ich habe ja auch das ein oder andere Format oder Medium, was wir testen, das Thema Podcasts. Wir sind jetzt ja seit dem OMT, seit September dabei. Das ist eine schöne Entwicklung, die das Ganze nimmt. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, A, in der Umfrage, aber auch von euch jetzt nicht gehört habe, ist so eine generelle Sicht auf das Ganze, und zwar dieses User-Centric, oder wie sagt man dazu, diese, ich hole den Besucher in den Mittelpunkt oder den Kunden oder wie auch immer. Du sagst zwar Sales und Lead-Generierung, klar, das zielt in, geht in eine richtige, in eine ähnliche Richtung. Malte hat jetzt vor allem von Reichweite gesprochen. Was mir wichtig ist, wenn wir jetzt den OMT beobachten, ja, wir haben natürlich unsere Kanäle, die gut laufen. Das ist unsere Facebook-Gruppe. Das SEO-seitig läuft das natürlich sehr gut aktuell. Und der Podcast ist am Anlaufen. Die Webinare sind natürlich ein großes Thema bei uns. Aber wir versuchen immer wieder, neue Dinge auf den Markt zu bringen, wo wir in die Gruppe reinfühlen. Also sprich, bei uns wird es schon in Kürze ein neues Produkt geben, eine Dienstleistung, wie auch immer, wo wir wirklich ein Jahr lang Leute befragt haben und dann etwas entwickelt haben. Was final bei rauskommt, ich will noch nicht spoilern, weil es wird noch 2-3 Wochen dauern, ist, sieht eigentlich relativ einfach aus, aber die Prozesse im Hintergrund sind doch sehr aufwendig gewesen. Damit meine ich nicht programmiertechnisch, sondern in dem ganzen Ablauf. Und das ist etwas, was ich persönlich, weiß nicht, ob euch das ähnlich geht, wenn ich bei Kunden reinschaue oder auch anderen Unternehmen, die einfach nur befreundet sind, dass häufig man tolle Ideen hat, ja, man springt auf Trends auf, aber man überlegt sich überhaupt nicht, sind diese Trends, so wie Björn vorhin gesagt hat, Zielgruppe, ja, wo ist meine Zielgruppe, ob diese auch wirklich gewollt sind, also will ich da überhaupt rein, beziehungsweise, also wollen meine User, meine Kunden überhaupt, dass wir uns dort platzieren oder auch dieses Produkt kreieren. Das ist etwas, was mir noch sehr wichtig ist, ich weiß nicht, ob ihr dazu noch was sagen wollt, als Feedback.
Kann ich gerne machen. Okay, fange ich mal an. Du hast ja mich eben schon erwähnt. Es ist einfach so, Nutzerzentrierung, klar, wenn das Produkt beziehungsweise wenn der Content stimmt, dann ist es auch die Zentrierung auf den User, denn sonst würde der Content ja nicht funktionieren. Wenn ich etwas am User vorbei produziere, an der Zielgruppe, dann funktioniert es nicht. Wenn ich etwas produziere, was der Zielgruppe gefällt, dann funktioniert es. Also ist, ergibt sich die Nutzerzentrierung schon aus dem Thema, was ich bearbeite. Wenn ich es einfach falsch mache, dann funktioniert es nicht. Wenn ich es richtig mache, funktioniert es. Deswegen stellt sich mir die Frage eigentlich so nicht, weil ich davon ausgehe, dass das, was produziert wird, beziehungsweise das, was mir gefällt, ist die Nutzerzentrierung auf mich als Nutzer. Weiß nicht, wie Malte das sieht.
Malte. Ja, ich glaube, du hast ja schon angesprochen. Also es geht ja dann irgendwie darum, das passende Produkt für den Kunden zu machen. Und ich komme ja nun seit einiger Zeit, stecke ich ja nur eher in der Produktmanagement-Welt als in der Marketing-Welt. Und klar, es ist absolut essentiell wichtig, wenn du dein Produkt baust, konzipierst und auch eine Service-Dienstleistung, so am Ende des Tages ja ein Produkt, dass du dir anguckst, was will deine Zielgruppe, was brauchen die eigentlich? Und da gibt's ja auch Techniken, die man anwenden kann, um sich zu überlegen, welche Eigenschaften sollte mein Produkt haben, ob man da jetzt ein Kano-Model benutzt oder eine Moskau-Priorisierung oder welches Verfahren auch immer. Kommt dann ja immer nochmal auf die Präferenz und Use Case an, aber das ist definitiv etwas, wo, glaube ich, Marketer gucken müssen, dass wenn sie sich wegentwickeln vom Marketing hin zu, ich baue jetzt ein Produkt, das ich im Anschluss vermarkte, eben diesen Step nicht überspringen. Und was ich halt oft sehe, ist, dass Leute kreieren ihr erstes Produkt, ihr erstes Offering, erste Service-Dienstleistung. Da sind sie dann auch selber hundertprozentig die Zielgruppe. Da muss man dann keine Interviews führen, da weiß man, was man machen will. Zack, zack, ist fertig und hat Erfolg. Und wenn man dann aber versucht, es zu wiederholen und zu wiederholen und es nicht schafft, in so ein System reinzukommen, wo man eben User-Interviews führt, wo man sich Marktstudien anguckt, wo man mal ein MVP baut und guckt, ob das funktioniert, wo man sich mal fünf potenzielle Kunden auf eine Pizza und ein Bier einlädt, denen einen Click-Dummy zeigt und gucken, ob die leuchtende Augen kriegen oder ob sie nur aufs Handy gucken und sich für die Pizza bedanken. Das ist natürlich dann irgendwie der Unterschied zwischen ich klatsch mal was hin und ich mache ordentliches Produktmanagement. Und früher war es, glaube ich, noch so, bis vor einigen Jahren, dass im Internet einfach so wenig angeboten wurde in einigen Nischen, dass man mit irgendeinem Angebot einfach was machen konnte. Keine Ahnung, wenn man halt die einzige App für den Reminder war, das Haustier zu füttern, dann musste die halt nicht gut sein, dann gab es halt keine Konkurrenz. Und da sehe ich auch noch diese No-Code- und Low-Code-Bewegung, die es ja gerade gibt mit Airtable, Webflow und ähnlichen Tools. Sehr, sehr spannend, weil ich glaube, dass immer mehr Leute dadurch auch in der Lage sein werden, Automatisierung, Tools, Dienstleistungen und so weiter anzubieten, ohne eigentlich einen Entwickler-Background zu haben. Und das wird, glaube ich, bei diesem Thema, wo dieser Overlap ist zwischen Produkt und Marketing, nochmal ganz, ganz spannend.
Spannend war auch, weil in der Umfrage zum Beispiel Nutzerfreundlichkeit und Nutzerrelevanz wurde es quasi in der Umfrage genannt. Die Experten, also hatten wir ja vorhin schon geklärt, quasi die Teilnehmer, die schon mal auf dem OMT was veröffentlicht haben, davon haben 13%, das also sich 2019 damit am intensivsten oder intensiv beschäftigt, aber nur 4% aller anderen Teilnehmer. Fand ich insgesamt sehr spannend. Ich glaube, das hängt aber damit zusammen, dass es eventuell auch so eine Art Bingo wird, also quasi gerade so ein Wort ist, was wir als Experten gerne durchtreiben. Für mich ist es so, wenn ich eine Seitklinik gebe, ich erzähle halt vorher immer meine drei Säulen oder vier Säulen des SEOs. Also quasi, es gibt halt einmal die Webseite, es gibt einmal das Marketing und dann gibt es halt der Nutzer, ob der halt damit zufrieden ist. Also ob er meine Webseite letztendlich mit einer Enttäuschung oder nur mit einer Mikroenttäuschung oder ob er halt meine Webseite mit einem zufriedenen Lächeln verlässt. Ich glaube, auch daher kommt das halt, dass es vielleicht gar nicht so oft genannt wird, weil es eventuell quasi Usus ist, dass es einfach dazugehört. Und wir es aber gerne in den Fokus rücken wollen, weil wir halt denken, es wird zu wenig bedacht. Ich denke, irgendwo es gibt einen Mittelweg und in welche Richtung halt der sinnvoll ist, weiß ich nicht. Also sprich, ob man sich jetzt Extremspieler darauf fokussieren sollte oder ob es halt quasi eigentlich automatisch mitläuft. Da gibt es, glaube ich, kein richtig. Sinnvoll ist es überhaupt mal wieder dran zu denken, das ja, aber wie intensiv, das muss jeder, glaube ich, für sich beurteilen.
Ja. Zum Abschluss vielleicht. Also ihr da draußen, ihr wisst ja, ihr habt es jetzt mehrmals gehört, wir haben diese Umfrage gemacht. Guckt in den Shownotes, dort findet ihr den Artikel. Ja, wenn da ist der Link. Wenn euch wirklich das Ganze tiefer interessiert, wie gesagt, wir waren 50 bis 60 OMT-Experten. Die genaue Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf, die dort ihre Meinung abgegeben hat, die wir auch komplett dargestellt haben. Und wir haben die restlichen Stimmen in der Zusammenfassung, ja, wir nicht, sondern René hat die versucht zu interpretieren bzw. zu analysieren. Schaut euch das mal an, da sind wirklich, wirklich spannende Aspekte drin. Und ja, Morgen ist Silvester, wir kommen ins neue Jahr. Das heißt, ich möchte eigentlich gerne damit abschließen, dass ich euch einen verdammt guten Rutsch wünsche. Und ja, 2020 steht jetzt bevor. Also heißt, Ärmel hochkrempeln, jetzt kurze Auszeit nehmen, aber dann Ärmel hochkrempeln und einfach weiter Gas geben und verändert nicht zu viel. Ja, Trends sind cool, man sollte sie beobachten, aber erstmal das vorantreiben, was auch wirklich für einen schon funktioniert hat. Ja, Björn, Malte, René, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ich fand es eine sehr spannende Diskussion. Wir haben, denke ich, noch mal ein bisschen Licht ins Dunkle für den einen oder anderen gebracht, der sich noch nicht ganz wusste, mit was er sich nächstes Jahr beschäftigen soll, was es vielleicht noch für Dinge da draußen gibt, die man noch nicht im Auge hat. Ich wünsche euch auch natürlich ein frohes neues Jahr. Hoffe, dass wir nächstes Jahr wieder was zusammen machen. Wir sehen uns, denke ich, früher oder später auf der nächsten Konferenz. Ich wollte gerade sagen, wir sehen uns auf der Campix, aber Malte habe ich letztes Jahr dort nicht gesehen, oder? Und Björn auch nicht. Korrekt,
ja. Nee, das stimmt. Aber ich habe es für nächstes Jahr wieder auf dem Zettel. Ich war jetzt tatsächlich 17, 18, 19 nicht da. Das war tatsächlich zweimal krankheitsbedingt und einmal terminbedingt. Pech. Ja. Aber nächstes Jahr wieder auf dem Zettel.
Also, Björn, sehen wir auf der Campix. Malte, was hast du so nächstes Jahr vor?
Also zur Campix bin ich auf jeden Fall in der Stadt. Ob ich die Konferenz besuche, weiß ich noch nicht. Nee, tatsächlich bisher außer der Mexco und den Konferenzen, wo ich als Speaker gebucht bin, noch nichts geplant.
Dann hoffentlich wieder beim Clubtreffen in Berlin, so wie letztes Jahr. Und René, wo sehen wir dich? Campix ist gebucht bei dir, oder?
Wir werden uns auf der Campix sehen. Ich habe heute gerade noch mein Thema verändert. Ich werde zum Beispiel über die Marktmacht der Wikipedia sprechen. Und das hat sich gezeigt, dass es ein interessantes Thema werden kann. Ich hatte das kurz mal auf Facebook angepinkt. Es haben sich relativ viele Interessenten gezeigt. Und da werde ich ein Fallbeispiel und einen kleinen Einblick geben, wie quasi eine Karriere mit Hilfe der Wikipedia zu stürzen könnte.
Okay, spannend. Okay, Jungs, vielen, vielen Dank. Wir sind raus. Ich wünsche euch ein frohes Neues und in diesem Sinne bis nächsten Montag bei der nächsten Folge. Ciao, ciao. Zum Abschluss der heutigen Podcast-Folge möchte ich euch auf unser reichhaltiges Webinar-Angebot hinweisen. Unter www.omt.de/webinare findet ihr mittlerweile fast 200 Ausgaben rund um das Thema Online-Marketing aus den unterschiedlichsten Teildisziplinen unserer Branche. Alles kostenfrei, meldet euch an, kommt vorbei, nutzt die Inhalte, lernt. In diesem Sinne bin ich raus. Bis dann, euer Mario.